Ja, wir loben dich für dein Wort, Herr. Danke für dein ganzes Sprechen in diesen Tagen. Danke, Herr, dass du dein Reich mit uns auf die Erde bringen willst. Herr, danke, dass du uns auch neu erscheinst als dieser große König. Herr, wir sind hier, um dich kennenzulernen. Wir sind nicht hier, um mehr zu wissen. Wir sind hier, um dein Wort zu tun, Herr. Dir zu gehorchen. Ja, und in dich hineinzuwachsen. Herr, und auch heute Morgen, wir demütigen uns unter deine mächtige Hand. Herr, wir denken nicht, dass wir irgendjemand sind, dass wir irgendwas Besseres sind, Herr. Herr, wir sind arm und gering vor dir und auch voreinander, Herr. Herr Jesus, gib uns einen armen Geist, ein reines Herz, eine demütige Haltung, Herr, damit wir viel von dir empfangen können. Herr, und auch heute Morgen, wir vertrauen nicht auf uns selbst, Herr. Herr, wir vertrauen allein auf dich. Amen. Erscheine uns und öffne die Augen unseres Herzens. Vor allem Zion, dein wunderbares Reich, noch klarer zu sehen, Herr. Wir entleeren uns von allem, was wir wissen, von allem, was wir schon gehört haben. Wir möchten heute Morgen so einfach und leer sein, von dir zu empfangen, Herr. Schreib dein Wort in unsere Herzen hinein. Vater, wir loben dich. Du bist ein großer König. Amen. Halleluja. Es tut so gut, all die Weissagungen zu hören heute Morgen. Am liebsten dachte ich, machen wir einfach weiter bis zum Mittagessen mit Weissagungen. Es ist so wunderbar. Ja, wenn wir alle bringen, was wir empfangen, frisch in diesen Tagen, ist viel reicher, als wenn hier nur einer stehen und 2 Stunden reden würde. Lob den Herrn, dass der Herr auch zu so vielen von uns schon gesprochen hat. Und wie der eine Bruder sagte, uns ein stärkeres Bewusstsein vor allem dafür gibt, dass unser Gott unser König ist. Das ist so wichtig. Und diese 2 Psalmen, die wir jetzt gelesen haben, die sind wirklich ein Paar. Die gehören wunderbar zusammen. Psalm 47 sehen wir von der Überschrift: Christus, der Herrliche und über alles erhöhte König. Und in 48 sehen wir, das Reich Gottes, die Gemeinde, das Meisterwerk Gottes und der Ausdruck seiner mannigfaltigen Weisheit. Ja, diese 2 gehören untrennbar zusammen. Denn wie, so ist es bei einem Reich. Ja? Ein Reich ist nichts ohne den König. Was ist ein Reich ohne König? Das ist kein Reich. Da gibt es Anarchie irgendwann, ziemlich schnell sogar. Aber andersrum genauso, was ist ein König ohne ein Reich, ohne ein Volk? Ja, heutzutage gibt es manche Könige, ja. Die sind König dem Namen nach, aber haben nicht wirklich ein Reich und auch kein Volk und haben nichts zu sagen. Das nimmt niemand ernst, ja. Und so beim Herrn auch. Der Herr ist wirklich der herrliche und über alles erhöhte König. Und weil er das ist, möchte er ein Volk haben, das sein Reich auf der Erde zum Ausdruck bringt. Und deswegen müssen wir zum einen so klar sehen in dieser Konferenz, was uns Psalm 47 zeigt. Diesen wunderbaren König. Wie auch schon einige bezeugt haben, wir haben meistens ein sehr starkes Bewusstsein, dass er unser Retter ist, weil wir jeden Tag merken, wie viel Rettung wir brauchen. Und was noch nicht so stark ausgeprägt ist, häufig ist unser Bewusstsein, dass er unser König ist. Weil wir nicht so sehr die Not sehen, jeden Tag, ich brauche Gehorsam, ich muss Gehorsam lernen. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir viel Errettung brauchen. Aber selbst bei der Errettung haben wir oft kein Bewusstsein dafür, wovon wir am meisten Rettung brauchen. Ja, wir denken, ich brauche Errettung von diesem und jenem, von der Müdigkeit, vom Tod und so weiter. Aber wovon brauchen wir am allermeisten Errettung? Vom Ungehorsam, von der Rebellion in unserem Wesen. Das ist das größte Problem. Wir haben gestern Abend gehört, das ist sogar für Gott so schlimm wie Zauberei, wie Wahrsagerei. Wenn wir den Vers nicht kennen würden, weiß ich nicht, ob wir das sagen würden. Aber es ist so, ja. Für Gott ist Ungehorsam und Rebellion das Schlimmste. Deshalb fangen die Opfer auch mit dem Brandopfer an. Weil Gott das größte Problem zuerst lösen möchte. Das Problem unseres Ungehorsams. So, lasst uns künftig, wenn wir dran denken, dass wir Errettung brauchen, lasst uns dran denken, ich brauche zuallererst Errettung von meinem Ungehorsam. Lasst uns so mal jeden Morgen beten. Herr, du bist mein Retter, errette mich vom Ungehorsam, dass ich unter dir als dem König lebe. Und so zentral fand ich in 47 den Vers 3, der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, oder man kann auch sagen, ehrfurchtgebietend. Ein großer König über die ganze Erde. Wow, er ist sogar der König nicht nur in uns, sondern über die ganze Erde. Das muss uns Ehrfurcht geben. Und da können wir uns gleich mal fragen, wie viel Ehrfurcht haben wir vor unserem Gott? Er ist ehrfurchtgebietend. Und dann aber auch Psalm 48, und da fand ich auch wieder den Vers 3 so zentral. Schön ragt empor der Berg Zion. Jetzt ist die Rede vom Berg Zion. Oh Herr, und Zion ist so ein liebliches Wort und hoffentlich nach heute Morgen wird für uns alle dieses Wort Zion und das, wofür es steht, noch kostbarer. Ja, wie die Schwester Valentina, die vorhin mitgeteilt hat. Ja. Bei ihr weiß ich, Zion ist ihr sehr kostbar, weil sie oft darüber redet und es viele Jahre nicht hatte. Daher möge auch für uns der Berg Zion so kostbar sein. Und hier steht sehr klar, was Zion ist. Die Freude der ganzen Erde an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. In 47, Vers 3 sehen wir, Gott ist ein großer König über die ganze Erde. Und in 48, 3 sehen wir, Zion ist die Stadt des großen Königs. Ein großer König braucht auch eine Stadt, einen Regierungssitz. Das ist normal, jeder König hat einen Regierungssitz. Ja, auch in den USA, ja, ist zwar vom Wort her kein König, nur ein Präsident, aber dem Sinn nach der mächtigste Mann dort. Und der sitzt auch nicht in seiner Wohnung zu Hause, er sitzt im Weißen Haus, ja, ist der Regierungssitz. Und das ist auch sehr wichtig. Ja, und hier Zion ist die Stadt des großen Königs. Und das ist so wichtig, ja. Der Herr braucht heute diese Stadt. Und was ist Zion im Neuen Bund? Im Alten Bund war es wirklich die Stadt des Königs und der Ort, von dem aus Gott durch sein Volk auf der Erde regieren wollte. Und Psalm 110 zeigt uns, von dort möchte er herrschen über alle seine Feinde. Und als er David hatte, einen Mann nach seinem Herzen, der diesem König gehorcht hat, natürlich, David war der König, aber David wusste, es gibt noch einen großen König weit über ihm und dem dient er. Und weil David so ein Mensch war, hatte Gott damals einen Weg, wirklich alle Feinde zu unterwerfen. Und das ist Gottes Plan. Er möchte sein Reich auf der Erde haben, alle seine Feinde unterwerfen, seine Gerechtigkeit aufrichten. Aber er braucht dafür ein Volk. Und zwar ein Volk, das ihm gehorcht. Ja, Gott hat das auch nicht einfach so gemacht. Er hat David benutzt. Und wir sehen an der Geschichte der Könige, als die Könige kamen, die nicht wie David waren, da war auch das Reich ziemlich schnell dahin. So, obwohl Gott so ein großer König ist, über die ganze Erde, braucht er ein Volk. Und heute im Neuen Bund ist Zion oder soll Zion sein die Gemeinde. Wo lesen wir das? Wir lesen das, wir kennen alle die Verse, aber heute Morgen sollen wir sie arm im Geist neu lesen. Hebräer 12, 22. Ich habe gesehen, Philipp hat sie auch auf seinem T-Shirt heute Morgen. Sehr passend. Hebräer 12, 22 zeigt uns sehr, sehr klar und einfach, was Zion heute ist. Da sagt er, vielmehr seid ihr, die Gläubigen im Neuen Bund, zu dem Berg Zion gekommen. Aber jetzt redet er ganz klar nicht mehr von einem äußeren physischen Berg, sondern wovon redet er? Er sagt, und der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Es geht nicht mehr ums irdische Jerusalem, einen einzigen Ort, wo jetzt heute der König wohnt und wir müssen alle dorthin kommen. Es geht ums himmlische Jerusalem. So, heute ist Zion etwas Himmlisches. Und dann sagt er weiter, zu Zehntausenden von Engeln zur Festversammlung. Zion hat auch viel mit der Festversammlung zu tun. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und das ist die Gemeinde der von neuem geborenen Gläubigen. Das sind die, deren Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und der Herr hat einmal gesagt, wir sollen uns sehr darüber freuen, viel mehr als darüber, dass man Dämonen austreiben kann und Geister einem untertan sind. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, freut euch viel mehr, dass eure Namen in den Himmeln niedergeschrieben sind. Warum sagt er das? Weil wir dadurch nicht nur erlöst wurden, nicht nur wiedergeboren wurden, sondern wir wurden zu Bürgern Zions. Das ist das Kostbare daran. Zion ist heute eine himmlische Stadt. Die Gemeinde ist heute etwas Himmlisches. Natürlich, wir sind hier auf der Erde, wir sind hier räumlich und doch ist die Gemeinde nicht etwas Irdisches, sondern etwas Himmlisches, was Gott heute baut. Und durch unsere Wiedergeburt, das ist so kostbar, haben wir ein neues Bürgerrecht bekommen. Wir sind heute keine Erdenbürger mehr. Wir sind keine Deutsche mehr, wir sind keine Schweizer mehr. Vielleicht haben wir den Pass noch, aber das ist nur unsere irdische Abstammung. Unsere wahre Identität heute ist, seit unserer Wiedergeburt, wir sind Zionsbürger. Ist das nicht wunderbar? Ein Psalm sagt auch, ja, dieser und jener ist darin geboren. Wunderbar. Wenn uns jemand fragt, wo bist du geboren? Dann sollen wir nicht sagen, in Stuttgart oder wo auch immer wir geboren sind, sondern in Zion. Lob den Herrn. Wir dürfen alle mit Freimut sagen, ich bin in Zion geboren. Das ist wunderbar. Gott möchte diese himmlische Stadt haben. Dann sagt er noch, zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Wir sind heute im neuen Bund und heute möchte der Herr Zion mit uns haben. Und obwohl alle wiedergeborenen Gläubigen dort im Himmel angeschrieben sind und Zionsbürger sind, doch ist es so, wenn wir auf die Erde schauen, sehen wir nicht so viel von Zion, oder? Sehen wir diese Herrlichkeit heute auf der Erde? Ich glaube nicht. In Matthäus 16, 18 sagt der Herr sogar über seine Gemeinde, die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Aber sehen wir das heute? Sehen wir das im Christentum? Und auch unter uns? Sehen wir schon diese Herrlichkeit Zions, von der man ein bisschen einen Geschmack bekommt, wenn man Psalm 48 liest? Ja, wir haben schon etwas geschmeckt und wir sehen auch etwas. Wir dürfen nicht sagen, man sieht nichts. Das wäre auch nicht richtig. Ja. Und doch, wenn wir die ganze Erde ansehen, müssen wir uns fragen, warum sehen wir so wenig davon? Warum? Weil es neben Zion in der Schrift auch noch Babylon gibt. Und zu der Vision von Zion gehört auch, dass wir die Vision von Babylon sehen müssen. Das ist nämlich das Gegenteil. Babylon war auch eine Stadt oder ein Reich, ja, aber auch mit einer Stadt. Und wenn wir die Geschichte anschauen, was ist passiert? Gottes Volk, das eigentlich dort in Israel leben sollte und in Zion sollte der Herr selbst als der König regieren, war irgendwann in Babylon gelandet. Und nicht nur waren sie in Babylon gelandet, sondern das Reich und die Stadt inklusive Zion wurde völlig zerstört. Und es gab überhaupt kein Reich Gottes mehr auf der Erde. Und was war in Babylon? In Babylon war Gefangenschaft, Verwirrung, Zerstreuung. Das Volk wurde zerstreut und je länger sie in Babylon waren, desto verwirrter wurden sie, haben sie Synagogen gebaut. Und als Gott später aufgerufen hat und einen Weg geöffnet hat, zurückzugehen, um wieder Gottes Reich auf der Erde in Zion zu bauen, da sind nur so wenige dem Aufruf gefolgt, weil das Volk auch kein Bewusstsein mehr hatte für Gottes Reich. Und wie ist Babylon entstanden? Kurz gesagt, durch den Ungehorsam des Volkes. Babylon war eine Folge des Ungehorsams von Gottes Volk. Das ist in einem Satz gesagt der Grund. Ja. Es tut so weh, mir zumindest, die Könige und Chronikbücher zu lesen. Ja. Es gibt ein paar Lichtblicke immer mal wieder, aber was überwiegt es? Man sieht diesen ständigen Ungehorsam. Und mit jedem ungehorsamen König ging der Niedergang ein Stück weiter. Bis am Ende, wir haben das vor ein, zwei Wochen mit den Kindern bei uns zu Hause zusammen gelesen, das Ende von Jeremia, König Zedekia. Es tut wirklich weh, das zu lesen. Ja? Er hat sogar mehrmals Jeremia kommen lassen, um das Wort des Herrn zu hören und hat es nie umgesetzt. Er hätte sich und die Stadt noch retten können, aber auch er, das war dann der Gipfel des Ungehorsams und der Torheit. Und dreimal ist Nebukadnezar gekommen und sie haben doch nicht draus gelernt und sich wieder empört und wieder rebelliert. Und am Ende beim dritten Mal wurde alles zerstört und verbrannt. Nicht, weil Gott seinen Plan aufgegeben hätte, sondern weil das Volk und vor allem seine Könige fortwährend ungehorsam war. Und heute im Christentum und unter uns auch ist es genauso. Wenn wir Gott nicht gehorchen, dann kommt Babylon heraus. So, wir dürfen nicht nur uns selbst sehen und denken, okay, wenn ich jetzt ungehorsam bin, dann habe ich Schaden, dann verpasse ich das Reich, das ist natürlich schon schlimm genug. Aber nicht nur das, sondern Gott bekommt nicht sein Reich. Vielmehr entsteht Babylon. Und Babylon, so stark kann man das sagen, ist letztlich Satans Reich. Ja, wer regiert in Babylon? Sicherlich nicht der große König, sondern der Feind. Und deswegen müssen wir heute auch klar sehen, ja, es gibt Zion und Gott möchte Zion haben. Und das bedeutet, er möchte eine Gemeinde haben, die von ihm gebaut ist. Wo Gläubige leben, die ihm gehorsam sind. Das ist Zion. Und die große Vision, die wir haben müssen, ist, wir möchten unserem König gehorchen, damit er Zion bekommt. Nicht nur, damit du und ich es ins Reich schaffen. Das wird auch die Folge sein. Aber unsere Vision muss größer sein als nur, ich will es ins Reich schaffen. Muss wirklich größer sein. Eine Vision ist was Großes, was Hohes. Und unsere Vision muss sein, Gott soll sein Reich bekommen auf der ganzen Erde. Angefangen in mir, dann in meiner Familie, dann an meinem Ort, dann in meinem Land und auf der ganzen Erde. So eine große Vision müssen wir haben und dafür auch beten und kämpfen und dafür gehorsam lernen. Es ist immer leichter, etwas anzustreben, wenn die Vision größer ist, ja? Wenn das Ziel hoch ist und man es wirklich erreichen möchte, dann zahlt man eher den Preis, als wenn man nur so ein ganz kleines Ziel hat, wo man denkt, ja gut, wenn ich es jetzt doch verpasse, ist auch nicht schlimm. Es ist gut, wenn wir alle ein großes und hohes Ziel haben, nämlich Gott soll sein Reich auf der Erde bekommen. Und dafür lernen wir Gehorsam. Und es gibt aber auch dieses Babylon. Und heute ist Babylon sogar sehr ausgeprägt. Und ein Wort, das ich gern sagen möchte, ist, es gibt manche unter uns, die haben mittlerweile nicht mehr den Freimut zu sagen, ja, wir sind Zion. Oder lobt den Herrn, dass er uns nach Zion gebracht hat. Und warum haben manche unter uns diesen Freimut nicht mehr? Weil viele von uns erlebt haben, wie das zu Stolz geführt hat. Ja, viele von uns haben erlebt, wie Menschen gesagt haben, wir sind die Gemeinde. Und die, die es gesagt haben, waren aber offensichtlich so ungehorsam dem König gegenüber, dass es definitiv nicht Zion war. Und das haben viele von uns erlebt und das hat bei manchen von uns dazu geführt, dass wir jetzt gar keinen Freimut mehr haben, über Zion zu reden oder zu sagen, dass Gott uns dorthin gebracht hat. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst uns diesen Freimut nicht wegwerfen. Nur weil wir erlebt haben, wie andere es missbrauchen, heißt nicht, dass wir nicht kühn und mutig für das stehen, was Gott haben will. Natürlich sollen wir nicht sagen, wir sind Zion in dem Sinn, als ob wir es schon erreicht hätten und schon perfekt wären. Natürlich nicht. Aber wir sollen auch nicht diese, ich sag mal, falsche Demut haben, zu sagen, ach, wir sind nicht Zion, niemand ist Zion. Und am Ende verliert man völlig die Vision aus den Augen. Und das Problem dabei ist, dass das dann meistens auch dazu führt, dass man auch Babylon nicht mehr klar sieht. Am Ende ist alles in Ordnung. Am Ende sind die vielen Spaltungen und Denominationen und christlichen Gruppen auch kein Problem mehr. Und man sagt, ja, auch alles okay, da gibt es auch viel Gutes. Natürlich gibt es dort auch viele, letztlich sind sie alle unsere kostbaren Geschwister. Und es gibt dort auch wirklich ernsthafte, brennende Christen. Es gibt manche, die sind ernsthafter und brennender als wir. Das heißt aber nicht, dass Gott dieses ganze System gut heißt. Und wir müssen wirklich unterscheiden, ja, wir lieben hoffentlich alle Kinder Gottes, aber was wir hassen müssen, ist Babylon. Dieses System, in dem sie gefangen sind. Und sogar je mehr wir das Volk Gottes lieben lernen, desto mehr müssen wir eigentlich Babylon hassen. Weil wir sehen, diese vielen Gläubigen, viele von ihnen, sie lieben den Herrn, aber weil sie es nicht anders kennen, nicht besser wissen, sind sie gefangen in Babylon. Und wissen es nicht mal. Das ist das Schlimmste an diesem Gefängnis. Das Schlimmste ist, wenn du in einem Gefängnis bist und du weißt es nicht mal. Dann hast du nämlich keine Not, herauszukommen. Wenn du im Gefängnis bist und du siehst die Gitterstäbe vor dir, dann hast du eine Not, ich will hier raus. Aber wenn du in einem unsichtbaren Gefängnis bist, du denkst, du bist so frei, das ist schlimm, ja. Und heute, der Feind hat es geschafft, dass das Volk Gottes in Babylon gefangen ist und die meisten kein Bewusstsein davon haben und noch kein Empfinden für Zion, für Gottes Reich. Und deswegen umso mehr müssen wir, denen uns der Herr das gezeigt hat, kühn und mutig für Zion stehen. Natürlich in aller Demut und Sanftmut, dass wir nicht denken, dass wir besser sind. Und wir sind auch nicht besser. Ich weiß auch nicht, warum der Herr uns das gezeigt hat. Nicht, weil wir besser sind. Definitiv nicht. Aber in seiner Gnade hat er es uns gezeigt und dann sollen wir auch den Freimut haben, dafür zu stehen. Und wenn wir keinen Freimut haben zu sagen, wir sind Zion, ist nicht so schlimm, aber dann lass uns wenigstens sagen, wir wollen Zion sein. Wir müssen dieses Ziel vor Augen haben. Wir sind für nicht weniger hier. Wofür sind wir sonst hier? Sind wir hier für eine schöne Konferenz? Sind wir hier, weil der Herr ein bisschen mehr Offenbarung gibt als anderswo? Das wäre viel zu wenig. Wir sind hier für Zion und für nichts weniger. Mit nichts weniger sollen wir zufrieden sein. Lasst uns wirklich dieses hohe Ziel, diese Vision vor Augen haben und den Freimut nicht wegwerfen. Hebräer sagt es, werft euren Freimut nicht weg. Und dazu gehört auch der Freimut, klar für Zion zu stehen und auch den Gläubigen davon zu erzählen. Ja, lass uns den Gläubigen davon erzählen. Ja? Das hören sie sonst nirgendwo wahrscheinlich. Gott möchte Zion haben, sein Reich auf der Erde. Und wie bekommt Gott so eine Gemeinde? Könnte man natürlich eine ganze Konferenz oder auch zwei, drei draus machen. Aber einen Punkt seht ihr auf der Gliederung. Zion ist erbaut auf dem Felsen. Und wer ist der Fels, wenn nicht unser Herr Jesus Christus? Und ich habe so genossen diesen Punkt auf der Gliederung. Der Herr ist das Fundament, er ist der Eckstein und er ist auch der Schlussstein. Und was sind wir? Wir sind lebendige Steine. Das ist Zion, das ist der Bau. Eine Gemeinde, wo Christus das Fundament ist. Das heißt, alles ist auf ihm gegründet. Er allein ist das Fundament und sein Wort. Hebräer 1, Vers 3 sagt, Christus, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft. Also eine Gemeinde kann nur Zion sein, wenn das Fundament, die Basis von allem, der Herr und sein lebendiges Wort ist. Wenn es noch viele andere Dinge dort gibt, Meinungen von Ältesten, ergänzende Lehrbücher mit vielen Anweisungen, die Menschen gemacht haben, Bibeln, wo die Fußnoten länger sind als der Bibeltext. Alle solche Dinge muss man sich wirklich fragen, was ist das Fundament? In Zion gibt es nur ein Fundament, es ist Jesus Christus und das Wort Gottes. Und er ist auch der Eckstein. Was ist der Eckstein? Das ist der Stein, der alles ausrichtet. Ja, selbst wenn der Herr das Fundament ist, aber Paulus sagt dann im 1. Korinther 3, jetzt seht zu, wie ihr darauf baut. Also Fundament allein ist auch noch nicht ausreichend für Zion. Es ist auch wichtig, was und wie wir darauf bauen. Einmal das Material, er sagt dort, du kannst mit Gold, Silber, Edelsteinen bauen. Das sind himmlische Materialien, die durch Feuer kostbarer werden. Oder mit Holz, Heu, Stroh. Das sind irdische Materialien, die verbrennen werden. Und wenn wir die Gemeinde bauen mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren eigenen Meinungen, und wir sind so schnell, unsere eigene Meinung reinzubringen, irgendwas zu sagen, und das wird oft sehr praktisch, ja, manchmal muss man was entscheiden, auch unter den Brüdern, so schnell kommt einem was in den Sinn. Es ist gut zu prüfen. Herr, ist das mein Gedanke oder dein Gedanke? und prüf nicht nur daran, ob es gut oder schlecht ist. Ich habe schon viele gute Gedanken gehabt und beim Prüfen gemerkt, okay, das ist trotzdem nicht vom Herrn. Also es geht nicht nur um richtig und falsch und gut und böse, es geht darum, ist es himmlisch oder irdisch? Sind es die Gedanken des Herrn oder meine Gedanken? Wir haben alle viele gute Gedanken. Aber der Herr ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Und das wird praktisch auch im täglichen Leben. Richte ich alles in meinem Leben nach dem Herrn aus? Es geht schon jeden Morgen los, meine Tagesplanung. Ich fange morgens immer an, natürlich zuerst die Zeit mit dem Herrn und dann mache ich mir einen Tagesplan. Woran ist mein Tagesplan ausgerichtet? An meinen Zielen und Wünschen für den Tag oder an Christus, dem Eckstein? Den Herrn zu fragen, Herr, was möchtest du heute an diesem Tag machen? Was möchtest du heute bauen? Und auch in der Gemeinde, wenn wir zusammen sind, wir richten uns nicht nach der Meinung eines bestimmten Bruders. Wie vorhin gesagt wurde, ist es gut zu lernen, auf andere zu hören. Und doch, der Eckstein ist Christus. Wir richten uns alle nach ihm aus. Und dann ist er auch der Schlussstein. Wie wir jetzt schon gehört haben, viele haben gut angefangen, aber schlecht aufgehört. Und es ist schlecht, wenn Christus zwar Fundament und Eckstein ist, aber dann bin ich der Schlussstein. Das ist nicht gut. Und Paulus hat auch zu den Galatern einmal gesagt, ihr habt angefangen durch den Geist, das war sehr gut, wollt ihr nun durch das Fleisch vollenden? Dann ist Christus nicht der Schlussstein. Und Zacharja sagt, Gott wird auch den Schlussstein bringen unter lautem Jubelruf. Das wird ein Jubelruf, wenn der Herr wirklich bei Zion den Schlussstein setzt und es fertig ist, vollendet ist. Und was sagt uns Psalm 102? Was passiert, wenn Zion vollendet ist? Dann kommt der König. Ja, dann erscheint der Herr in seiner Herrlichkeit. So möchten wir heute die Wiederkunft des Herrn beschleunigen, dann müssen wir wirklich uns hingeben, dass Zion gebaut wird und dass der Herr Fundament, Eckstein und Schlussstein ist. Und wir als die lebendigen Steine, wir richten uns nach ihm aus und müssen uns aber auch hingeben, um eingebaut zu werden. Ja, es ist auch möglich, in der Gemeinde zu sein, aber doch ein sehr isoliertes Leben zu führen. Das ist nicht gut, ja. Dann wird es schwierig für den Herrn, uns einzubauen. Deswegen lasst uns den Herrn uns auch einbauen lassen. Dafür muss er uns schleifen, behauen. Es gehört alles dazu, ja. Aber das Ergebnis wird herrlich sein. Und auch der Weg dahin ist schon herrlich, wenn wir Augen dafür haben. Und ein zweites Anliegen, was ich heute Morgen wirklich noch betonen möchte, ist, auf der Gliederung steht, von Zion wird das Gesetz ausgehen. Und das ist ganz wunderbar. Und lass uns dazu mal kurz zusammen einen Vers lesen. Jesaja 2, Vers 3. Das ist interessant, der Vers steht wortgleich nochmal in Micha 4, Vers 2. Es scheint Gott wirklich wichtig zu sein. Jesaja 2, Vers 3, wir können es mal alle zusammen lesen. Amen.
Und viele Völker werden gehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Amen.
O Herr, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. O Herr, und mir fehlen ein bisschen die Worte, aber ich möchte euch heute Morgen wirklich einen Geschmack geben, so paradox es vielleicht für manche klingen mag, für das Gesetz, für die guten Ordnungen Gottes. Die letzten Monate habe ich mehr und mehr wirklich im Wort erkannt, das Gesetz Gottes ist wunderbar. Es ist heilig, wie Paulus sagt, gerecht und gut. Es ist wirklich wunderbar. Vor kurzem haben wir zu Hause mit unseren Kindern mal an einem Morgen die 10 Gebote gelesen und auswendig gelernt. Ich dachte, wow. Allein die 10 Gebote sind wunderbar. Wenn man das wirklich mal liest und isst und einfach diesen wunderbaren Gott sieht mit seiner Absicht, uns Menschen so eine gute Ordnung zu geben, von der er weiß, das ist das Beste für uns, wenn wir danach leben, dann kann man es nur noch genießen. Und wir haben einen König der Gerechtigkeit. Und deshalb muss in Zion auch seine Gerechtigkeit sein. Und dieser Vers hier sagt, später im tausendjährigen Reich, woher wird Recht und Ordnung kommen für die ganze Erde? Das wird von Zion kommen. Von Zion wird das Gesetz ausgehen, nach dem alle Menschen auf der ganzen Erde leben müssen, wonach sie sich richten müssen. Das wird von Zion ausgehen. Und wenn es im künftigen Zeitalter von Zion ausgehen wird, dann, liebe Geschwister, muss es heute schon bei uns so sein. Das ist wie mit der Priesterschaft. Wir können nicht im nächsten Zeitalter als Priester dienen, wenn wir es nicht heute schon lernen. Im Geist und in der Wirklichkeit. Und denkt nicht, wir können daran teilhaben, dass das Gesetz von Zion ausgeht und heute leben wir, wie wir wollen in Zion. Das funktioniert nicht. Es muss heute schon so sein, dass in Zion, unter uns in der Gemeinde, Gottes Gerechtigkeit offenbar wird. Das Wort sagt, er ist ein König der Gerechtigkeit. Und das Wort sagt an mehreren Stellen, er liebt Gerechtigkeit. Und dazu gehört, er hasst Gesetzlosigkeit. Ich fand es gut, am ersten Abend hat der Bruder gesagt, wenn wir von der Gesetzlosigkeit in der Welt hören, er hat ein Beispiel gebracht, ja, diese Olympia-Eröffnungsfeier. Das muss in uns eine Reaktion auslösen. Also im König löst es eine aus, mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass der Herr dort oben sitzt und denkt, oh ja, es geht eh Bach runter. Nein, mit Sicherheit nicht. Vor allem dann nicht, wenn er selbst noch verhöhnt wird. Auf diese schreckliche Weise. Und es muss in uns eine Reaktion geben, weil wir nicht nur Gerechtigkeit lieben, wir hassen auch Gesetzlosigkeit. Das heißt nicht, dass wir die Menschen hassen, die das tun und ihnen den Tod wünschen. Nein, wir sollen um sie trauern und für sie beten. Aber ihre Werke, die sie tun und die Gottlosigkeit, die sie verüben, die müssen wir hassen. Und zwar sogar bis aufs Äußerste. Das gehört dazu. Wir brauchen diesen Wunsch, dem König völlig gleich zu werden. Und wenn der König so ist, dass er Gerechtigkeit liebt und Gesetzlosigkeit hasst, dann müssen auch die Bürger Zions so sein. Das passt nicht zusammen. Wenn der König so ist und wir sind so tolerant und für uns ist alles okay. Nein, wir brauchen da eine klare Haltung. Und zu der Gerechtigkeit ist mir eine Stelle richtig groß geworden, die letzten Tage, und zwar in der Verfassung in Matthäus 5. Weil eine Sache, die unter uns Christen sehr verbreitet ist, ist diese Denke, auch unter uns, dass jetzt im neuen Bund der Herr das Gesetz erfüllt hat und wir damit nichts mehr zu tun haben. Und wir sagen, wir sind frei vom Gesetz. Und wir meinen, dass all diese guten Ordnungen und Satzungen mit uns nichts mehr zu tun haben. Und der Herr wusste schon, dass diese Denke reinkommen wird. Und deswegen hat er Matthäus 5,17 gleich was dazu gesagt. Sogar nicht nur irgendwo, sondern er hat es in die Verfassung vom Himmelreich reingeschrieben. Er sagt, meint nicht. Warum sagt der Herr meint nicht? Weil viele das meinen. Und ich glaube auch in vielen von uns ist diese Denke, weil als Christ lernst du das von Kind auf. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann sagt er sogar, bis der Himmel und die Erde vergehen, wird nicht mal ein Jota oder Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Und dann kommt eine Warnung für uns, die wir heute im Reich der Himmel leben wollen. Er sagt, wer eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, der wird der Kleinste heißen im Reich der Himmel. Und das ist nicht gut. Es ist gut, wenn wir heute sagen, wir sind arm und gering, aber es ist nicht gut, der Kleinste zu sein im Reich der Himmel. Später nicht, ja. Wir möchten heute arm und gering sein, damit der Herr uns aber im Reich später erhöhen kann. Der Herr sagt, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Und das ist eine Größe, die wir ruhig anstreben dürfen, ja. Ich möchte gerne wirklich heute arm, demütig, klein und gering sein. Aber ich sage euch offen, ich möchte gerne groß sein im Reich der Himmel. Und das dürft ihr auch alle als Wunsch haben. In diesem Sinn, wie es hier steht. Und der Herr sagt, wenn wir diese Gebote auflösen und dann noch andere so lehren, das ist schlimm. Wenn man sich hinstellt als Christ vor allem und dann sogar noch als Leitender oder Ältester und sagt, das Gesetz, das Alte Testament, diese Gebote, die brauchen wir nicht mehr. Diese und jene Sache aus der Schrift brauchen wir nicht mehr, der Herr hat sie erfüllt, ihr müsst euch darum nicht mehr kümmern. Der Herr sagt, wenn du das machst, dann bist du der Kleinste im Reich der Himmel. Es ist keine Kleinigkeit, wenn wir diese Dinge vom Wort Gottes vernachlässigen und dann noch andere so lehren. Und dann kommt der Vers 20 und der wurde mir wirklich groß. Der Herr sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht übertrifft, werdet ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Wir haben diese Denke oft, ja, diese ganzen Ordnungen sind für uns nicht mehr wichtig, wir können in einem gewissen Sinn leben, wie wir wollen, der Geist leitet uns, Hauptsache. Wir haben nicht so ein Bewusstsein für Gesetz und Gerechtigkeit. Aber der Herr sagt, eure Gerechtigkeit, die muss noch viel höher sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die haben äußerlich zumindest, natürlich innerlich waren sie verdorben, das wissen wir, aber äußerlich haben sie viele Dinge befolgt. Ja. Und der Herr sagt, sie muss noch höher sein. Das bedeutet, wenn Menschen uns heute sehen als das Volk Gottes, sie müssen eine hohe Gerechtigkeit sehen. Sie müssen sehen, wow, das ist wirklich ein gerechtes Volk. Manchmal sehen die Leute, die Ungläubigen bei uns Dinge, die sind ungerechter und niedriger als bei ihnen. Ja, wenn ein Ungläubiger, der sich auf der Autobahn an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, sieht, wie ich als Gläubiger, am besten noch mit Fisch hinten drauf, ihn mit 50 km/h überm Limit überhole, meint ihr, das ist gut? Also für mich ist sowas eine Anwendung von diesem Vers. Dann wird der Ungläubige sagen, wow, ihr seid ja noch ungerechter als wir. Ja. Oder manchmal, wie wir reden. Ja? Wenn wir so reden wie die Welt oder noch lockerer, dann sagt sich der Ungläubige, was predigst du mir? Du bist ungerechter als ich. Oh Herr Jesus, wir brauchen einfach so eine Haltung, dass der Herr seine Gerechtigkeit in Zion aufrichten kann. Und deswegen hat der Herr schon in Matthäus 5, Vers 6 gesagt, selig sind die, was? Nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir reden viel über Essen und Trinken in der Gemeinde, ist auch gut so. Aber wonach hungern und dürsten wir? Nur nach dem Wort allgemein? Wir sagen, ja, wir haben Hunger und Durst nach dem Wort. Wir haben Hunger und Durst nach Christus. Haben wir schon mal bewusst gehungert und gedürstet nach seiner Gerechtigkeit? Dem Herrn zu sagen, Herr, ich möchte so gerecht leben wie du. Ich weiß nicht, ob wir so einen Hunger und Durst haben. Und in Matthäus 6,33 sagt er, trachtet zuerst nach seinem Reich, das haben wir alle im Kopf, aber dann steht noch was, und seiner Gerechtigkeit. Weil Reich und Gerechtigkeit zusammengehören. Dass Gott sein Reich auf der Erde bekommt durch die Gemeinde heute, das bedeutet, dass wir in seiner Gerechtigkeit leben, einen gerechten Wandel auch haben. Jesaja 33 sagt das. Jesaja 33 sagt, wer kann in Zion bestehen? Was ist der erste Punkt? Wer einen gerechten Wandel hat. Wenn wir keinen gerechten Wandel haben vor Gott und den Menschen, dann brauchen wir nicht denken, dass wir Zion sind. Zion und Gerechtigkeit gehört zusammen. Und dann ist aber natürlich wichtig zu sehen, das ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Also wir sollen jetzt nicht alle rausgehen und oh, jetzt sind wir so gerecht, halten uns an alle Regeln und darüber hinaus und dann sind wir Zion. Nein, Paulus sagt, Philipper 3, Vers 9, er möchte nicht seine eigene Gerechtigkeit haben, sondern welche? Die aus dem Glauben, die durch den Glauben kommt, die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Christi. Und jetzt habe ich für euch eine gute, eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Diese Gerechtigkeit können wir unmöglich erfüllen. Unmöglich. Wenn du Matthäus 5 bis 7 liest oder die 10 Gebote mit dem Blick, dass du das jetzt selbst erfüllen wirst, dann fällst du komplett durch. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Hans-Jürgen. Römer 8, Halleluja. Amen. Sondern nach dem Geist. Amen. Halleluja. Manche müssen nicht mal die Bibel aufschlagen und kommen schon sofort raus. Wunderbar. Ja, seit gestern Morgen muss ich bei Römer 8 jetzt wahrscheinlich immer an dich denken. Ja? Das war eine gute Erinnerung gestern. Ja? Wir brauchen so sehr dieses Kapitel. Und mein Lieblingsvers aus Römer 8 ist Vers 4, was du gerade schon gesagt hast. Weil was heißt es dort? Er sagt dort nicht nur, okay, jetzt haben wir den Geist, jetzt sind wir frei vom Gesetz. Das steht nicht in Römer 8. Das lesen vielleicht manche daraus. Aber hier steht Vers 4, dass jetzt die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Ich weiß nicht, wie der Feind es geschafft hat, uns diese Denke zu geben. Steht so klar hier. Gott hat das Gesetz nicht abgeschafft und sagt uns jetzt, ihr braucht es nicht mehr, ihr habt Christus. Er sagt, nein, jetzt habt ihr Christus und jetzt kann jede Forderung des Gesetzes in euch erfüllt werden. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht die beste Nachricht, die man hören kann, wenn man für Zion ist? Also ich finde das so ermutigend. Weil wenn ich das Gesetz Gottes lese, dann muss ich in Ehrfurcht staunen. Wow, es ist so gut. Auch die ganzen, ich habe die letzten Tage zu Hause morgens beim Frühstück machen in der Hörbibel 2., 3. Mose gehört. Und ich dachte oft, wenn du das mal wirklich so am Stück hörst, viele Kapitel, ich habe wirklich gedacht, wow, alle diese Ordnungen, sie sind so gut, so vernünftig, so gerecht. Und wenn du das mit dieser Brille liest, nicht diese Anforderung an dich selbst, sondern wow, das alles wird jetzt in mir erfüllt, wenn ich nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist lebe. Und das können wir alle, denn wir haben Christus in uns, wir haben den Geist und das ist auch nicht besonders schwierig. Dann wird das alles in uns erfüllt. Lest mal so die 10 Gebote. Es ist herrlich, wirklich herrlich. Ich habe heute Morgen noch mal die 10 Gebote mit dieser Brille gelesen. Ein Bruder hat sogar gestern gesagt, dass man wohl auch statt du sollst übersetzen kann, du wirst. Das fand ich wunderbar, ja. Du wirst, wenn du durch Christus lebst, du wirst nicht töten. Du wirst nicht lügen. Du wirst nicht begehren deines anderen. Ist das nicht wunderbar, dass wir heute so einen Weg haben, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen? Und letztlich Römer 8, Vers 4 ist nichts anderes als die Erfüllung von dem, was der Herr in Hesekiel 36 gesagt hat. Und da möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die wir, glaube ich, auch oft überlesen. Hesekiel 36, 26. Wir alle kennen diesen Vers. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Den Vers kennen wir alle und den lieben wir sehr. Nur wir müssen weiterlesen. Vers 27 ist auch wunderbar. Was ist nämlich die Folge davon? Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und jetzt kommt's und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ist das nicht wunderbar? Durch dieses neue Herz, was der Herr uns gegeben hat, durch den wunderbaren Geist, den wir haben, jetzt bewirkt der Herr in uns, dass wir all seine guten Rechtsbestimmungen, seine wunderbaren Gesetze, dass wir sie befolgen und tun. Aus diesem Leben in uns heraus. Und so wird Gottes Gerechtigkeit in Zion aufgerichtet. Und das ist wunderbar, wenn Gott mit uns ein Volk bekommt, das diese Gerechtigkeit auslebt. Und noch einen Tipp, den ich euch geben kann. Ich habe die letzten Wochen Psalm 119 gelesen, jeden Morgen ein Buchstabe. Da bekommt man auch so einen Geschmack für das Gesetz und Gottes Gerechtigkeit. Der Psalmist sagt so oft in diesem Psalm, dein Gesetz, das ich liebe. Der hat so einen Geschmack für Gottes Gesetz und für Gottes Gerechtigkeit, weil er gemerkt hat, wie gut es ist. Und natürlich dann, und das ist die Überleitung zu heute Abend, deshalb werden wir ab heute Abend in die Verfassung des Himmelreichs hineingehen. Matthäus 5 bis 7. Denn dort sehen wir die Gerechtigkeit Christi, die er in Zion aufrichten möchte. Wenn wir wissen möchten, wie sieht diese Gerechtigkeit in Zion aus, Matthäus 5 bis 7 zeigt es uns. Und das werden wir heute Abend und auch morgen den ganzen Tag genauer anschauen. Und lasst es uns wirklich lesen mit diesem Blick. Wirklich mit diesem Hunger. Ja, hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn wir ab heute Abend dieses Wort durchgehen, lass es uns lesen mit diesem Blick, wow, all das wird in uns erfüllt, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Es ist wunderbar. Wenn man so Matthäus 5 bis 7 liest, dann ist es ein einziger Genuss. Durch den Wandel im Geist heute, du wirst ein sanftmütiger Mensch. Ist das nicht wunderbar? Mose war der sanftmütigste Mensch auf Erden, haben wir gehört, ja. Und Gott konnte vor allem wegen dieser Eigenschaft auch ihn viel benutzen. Und heute haben wir diese Möglichkeit, sanftmütig zu sein, geduldig zu sein, barmherzig zu sein, gerecht zu sein und dann Salz und Licht zu sein, den Menschen einen Geschmack zu geben von Gott und seiner Gerechtigkeit. All das wird in uns erfüllt. Und dann bringt der Herr viele praktische Beispiele. Und das möchte ich abschließend noch sagen. Diese Gerechtigkeit, sie beginnt in unserem Wesen. Deswegen heute Abend, wenn wir sehen in der Verfassung, es beginnt mit unserem Wesen, mit unserem Inneren. Aber es muss auch sichtbar werden durch unsere Taten. Wir können nicht nur sagen, ja, die Gerechtigkeit ist im Inneren, im Verborgenen und wir haben kein Empfinden, auf das Äußere zu schauen, wie wir leben. Nein, das ist auch sehr wichtig. Denn letztlich, wenn unser Wesen erneuert wird, dann wird das auch offenbar durch gerechte Taten. Und deswegen in der Verfassung redet der Herr viel über gerechte Taten. Und er bringt viele Beispiele. Und lass uns einfach so ein Empfinden entwickeln, auch auf unseren Wandel zu achten, dass die Gerechtigkeit Gottes dort offenbar wird. Und letztlich, die Verfassung, sie basiert auf den 10 Geboten, aber der Herr hat es dann sogar noch höher gemacht. Und warum hat das höher gemacht? Weil er weiß, jetzt wird das in uns erfüllt. Und das ist wunderbar. Es ist schon wunderbar, niemand zu töten. Das ist schon mal gut. Noch viel wunderbarer ist, wenn du nicht mal einen bösen Gedanken über jemanden hast. Das ist noch viel wunderbarer. Und das ist die Gerechtigkeit, die der Herr heute in Zion bewirkt. Wenn du nicht mal ein schlimmes Wort über deinen Mund bringst. Das ist wunderbar. Und lass uns dafür wirklich ein Bewusstsein haben und das auch in vielen Kleinigkeiten üben. Selbst hier in diesen Tagen unter uns. Es gibt so viele Gelegenheiten, auch diese Gerechtigkeit zu üben. Selbst so kleine Dinge wie, du läufst wo lang, da liegt Müll auf dem Boden. Ich hatte gestern so eine kleine Situation. Ja, ich wusste, ein Kind hat es da liegen gelassen. Der alte Mensch denkt, ja, das haben die Kinder gemacht, das können auch die Kinder wegräumen. Aber der neue Mensch in mir reagiert und sagt, heb es auf, schaffe Ordnung, tu es in den Müll. Das sind so Kleinigkeiten, wo die Gerechtigkeit Gottes offenbar werden muss. Oder bei uns im Haus drüben steht an der Toilettentür, diese Tür bitte immer verschlossen halten. Es ist einfacher rauszugehen und die Tür offen zu lassen. Aber der Herr reagiert und sagt, halte dich an diese Anweisung, mach die Tür zu. Es sind Kleinigkeiten, aber da fängt es an, ja. Ja, oder wenn jemand, auch wie wir reden, wenn jemand vor den Heiligen vorbeiläuft oder auch ein Ungläubiger. Dort, wo wir wohnen, ist so eine Unart. Das hat mich damals, als wir umgezogen sind, echt schockiert. Die Leute laufen aneinander vorbei und gucken einfach weg. Also ich finde das nicht gut. Und es ist eine gute Übung, selbst wenn der andere wegguckt, zu sagen, guten Morgen. Also ich weiß nicht, wo euer Empfinden ist, aber es hat für mich alles zu tun mit der Gerechtigkeit Gottes. Mit einer Gerechtigkeit, die höher ist, die fein ist, die einem feinen Wesen entspricht. Oder dass wir so Dinge wie Bitte, Danke sagen, dass wir unseren Kindern das auch beibringen. Ja, wie der Bruder am ersten Abend gesagt hat. Du kannst sagen, nein, danke. Wenn wir am Tisch sitzen und mein Sohn die Butter will, fast jedes Mal sagen wir ihm, sag bitte und wenn du sie bekommen hast, sag danke. Es sind so kleine Dinge, wo wir aber einfach ein Empfinden haben sollen. Wir möchten die Gerechtigkeit Gottes leben und offenbar machen. Auch wie wir reden, ja. Es muss einfach himmlisch sein. Und lasst uns ermutigt sein heute Morgen. Wir haben das Leben und den Geist bekommen und jetzt wird das alles in uns erfüllt. Und der Ausdruck davon wird herrlich sein. Lobt den Herrn.